Rabe Info Podcast.
Guten Tag, es ist Freitag, der 12. März. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Internetzensur, immer mehr Online-Berichterstattende sind in Haft. Ausstellung, Kunst gibt Armut ein Gesicht. Und Wahlen, Philippe Pernoud will im Regierungsrat bleiben. Am Mikrochain Makai Shanti Tribi.
95,6. Rabe Info.
Die Kurznachrichten heute mit Ralf Stamm.
Israel hat das Westjordanland für 2 Tage vollständig abgeriegelt. Um Mitternacht wurden sämtliche Grenzübergänge zum Palästinensergebiet geschlossen. Die Blockade erfolgte auf Anweisung von Israels Verteidigungsminister Ehud Barak. Begründet wurde die Blockade mit der Verhinderung möglicher Anschläge. Die israelische Armee riegelt das Westjordanland zwar regelmäßig zu jüdischen Feiertagen ab. Die jetzige Blockade ist jedoch die erste seit 2 Jahren, für die es keinen solchen Grund gibt. In der Nacht flog Israel zudem Luftangriffe im Gazastreifen. Zuvor sei von dort eine Rakete auf einen Kibbutz im Süden Israels abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Der türkische Premierminister Erdogan hat seinen Schwedenbesuch abgesagt. Erdogan reagierte damit auf eine Resolution Stockholms, den Massenmord an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord einzustufen. Dies bestätigte der schwedische Außenminister. Die Türkei habe auch ihre Botschafterin aus Stockholm bis auf Weiteres abgezogen. Die thailändische Hauptstadt bereitet sich auf die möglicherweise größte Anti-Regierungsdemonstration seit Jahren vor. Bereits 2 Tage vor Beginn eines Marsches von Millionen strömten tausende Anhänger des früheren Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra nach Bangkok. Sie versprachen einen friedlichen Verlauf der für Sonntag geplanten Massendemonstration, mit der sie den amtierenden Regierungschef zu Neuwahlen zwingen wollen. Die Auseinandersetzungen zwischen dem Lager Thaksins und der Regierung brodeln seit mehreren Jahren. Vergangenes Jahr blockierte die Opposition 3 Wochen lang den Regierungssitz und zeitweise auch den internationalen Flughafen von Bangkok. Die Opposition fordert den Rücktritt des Regierungschefs, der in ihren Augen unrechtmäßig an die Spitze der Regierung gerückt ist. Her mit dem schönen Leben. So heißt das Motto der für morgen geplanten Frauendemo in Bern. Die Demonstration gehört zur 3. internationalen Aktion der Marche Mondiale des Femmes. Überall auf der Welt fordern Frauen ein Ende der Armut und der Gewalt an Frauen. Das Gleichstellungsgesetz sei zwar schon seit 14 Jahren in Kraft, so die Organisatorinnen, von der Umsetzung seien wir aber noch meilenweit entfernt. Unter dem Motto «Her mit dem schönen Leben» wird zu einer fantasievollen Kundgebung aufgerufen. Unter dem schönen Leben verstehen die Organisatorinnen unter anderem, keinem Klischee entsprechen zu müssen, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu erhalten und dass Waffen im Zeughaus deponiert werden. Zum Wetter. Heute wird es recht sonnig. Die Temperaturen steigen am Nachmittag bei schwacher Brise auf rund 3 Grad. In den Bergen weht ein schwacher bis mäßiger Nordwind. Morgen gibt es einen Mix aus Hochnebelfeldern, Sonne und Quellwolken. Am Sonntag nimmt die Bewölkung im Verlauf des Tages zu. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Immer mehr Länder zensurieren das Internet. Noch nie saßen so viele Internetaktivisten im Gefängnis wie vergangenes Jahr. So steht es in einem aktuellen Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen, ROG. ROG führt eine Liste von weltweit 20 Staaten, in denen Internetzensur betrieben wird. Dort wird unterteilt in die Feinde des Internets und in Staaten, denen man spezielle Beachtung zeigen soll. Ich sprach mit Georg Hildebrand von Reporter ohne Grenzen zum heutigen Welttag gegen Internetzensur.
sind 12 Staaten, unter anderem ist darin China, Iran, Burma, Nordkorea, aber auch Staaten, die näher bei Europa liegen, Turkmenistan, Kuba, Ägypten, Syrien, Tunesien. Das sind so die Staaten, die wir als Feinde bezeichnen. Und dann unter der speziellen Beachtung gehören doch auch schon europäische Staaten dazu. Türkei, Weißrussland, Russland, die gehören auf die Liste der speziellen Beachtung.
Wie sieht es denn aus? In westlichen Ländern wird da das Internet auch zensiert?
Leider gehört Australien auch schon zum zweiten Mal auf diese Liste. Das hat damit zu tun, dass in Australien gewisse Gesetze geschaffen worden sind und die Regierung hat im Dezember 2009 ein neues Gesetz verabschiedet, welches gewisse Filterungen im Internet erlaubt, also Filterungen, wo man gewisse Seiten zum Beispiel blockieren dürfte. Man hat es noch nicht gemacht, dürfte, aber das ist natürlich dann der nächste Schritt. Wenn man ein Gesetz erlässt, dann ist der nächste Schritt, dass man es dann wahrscheinlich auch umsetzen will.
Um was für Seiten handelt es sich da denn, die gefiltert werden könnten?
Es geht auf der einen Seite um Nachrichten, um Inhalte, die auf dieser Ebene vertreten werden. Es geht aber auf der anderen Seite auch um halt die sozialen Netzwerke, die auch weltweit ja hohe Beachtung finden, die über Twitter, über Facebook, über YouTube zum Ausdruck gebracht werden.
Was haben denn solche sozialen Netzwerke speziell im Internet für eine Bedeutung in der heutigen Zeit, um wirklich Informationen auszutauschen, Nachrichten quasi zu übermitteln?
Eine sehr starke. Ich habe da eine lustige Geschichte, die im Zusammenhang mit unserem Bericht rausgekommen ist. Und zwar haben in Iran anlässlich einer Protestaktion haben sich Männer in Frauen verkleidet. Sie haben Hijabs angezogen. Das ist so ein ganzes Kleid, das nur noch Hände und Augen offen lässt. Und haben sich dann fotografieren lassen, ihre Fotos ins Facebook gestellt und ein anderes Land, lustigerweise, NetCitizen aus China, das eben auch auf unserer Liste steht. Da haben sich Leute zusammengefunden und haben unter CN, das ist die Abkürzung von China im Internet, CN for Iran, haben sie einen Twitter eröffnet und haben die Aktivisten in Teheran unterstützt. Das war eine Protestaktion für einen Aktivisten, der ins Gefängnis kam, der öffentlich reden wollte und der sich dann im Gefängnis rausgeschlichen hat, indem er sich eben als Frau verkleidet hat und dann an einer Veranstaltung teilnehmen konnte.
Wenn wir über Zensur sprechen, was heißt genau Zensur? Wie oder zensuriert ein Staat? Wie macht man das, wenn man nicht will, dass gewisse Informationen im Internet verbreitet werden?
Ein Weg ist zum Beispiel, indem man halt den Internetprovider nicht einfach als öffentlich-rechtliche Gesellschaft definiert, sondern das Regime diese Kontrollfunktion selber übernimmt. Also das heißt, der Internetprovider ist zum Beispiel in Tunesien ist der Staat selber. Somit haben die Behörden Möglichkeiten, direkt einzugreifen und halt online mit Inhalte zu zensurieren oder eben durchgehen zu lassen.
Worauf will denn Reporter ohne Grenzen aufmerksam machen an diesem internationalen Tag gegen Internetzensur?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich wirklich halt nicht nur an diesem heutigen Tag damit auseinandersetzt, sondern eben halt tagtäglich sich bewusst ist, dass diese Zensurgedanken fortschreiten, wie gesagt, auch in europäischen Ländern oder naheuropäischen Ländern halt schon bereits einen gewissen Einfluss genommen haben und dass man sich das bewusst ist.
Das heißt, Sie rechnen mit einer Verschlechterung der Situation?
Wir rechnen mit einer Verschlechterung der Situation, weil uns einfach halt die Zahlen, die uns im Moment vorliegen, dies auch irgendwo beweisen.
Das heißt, derzeit sind weltweit fast 120 Menschen inhaftiert, weil sie Nachrichten im Internet verbreitet haben. Vergangenes Jahr waren es noch 70 Personen, so Reporter ohne Grenzen.
Rabe Info 95,6.
Lebensecht wirkende Insekten aus getrockneten Blättern treffen auf aus Ton gefertigte Menschenköpfe. Schwarz-weiße Porträtfotos stehen farbigen Schlafsäcken gegenüber. Und das alles unter einem Kirchendach mitten in Bern. In der Heilig-Geist-Kirche ist zurzeit eine Ausstellung mit Kunstwerken zu sehen, die Armut thematisieren. Ich habe gestern einen Augenschein genommen. Das laufende Jahr ist das Jahr gegen Armut und Ausgrenzung. Im Kanton Bern alleine leben mindestens 90.000 Personen in Armut oder an der Grenze zur Armut. Die Ausstellung mit dem Titel «Kunst trotzt Armut» will Armut über Kunst zugänglich machen und wurde ursprünglich in Deutschland zusammengestellt. Seit 2 Jahren ist die Wanderausstellung unterwegs und nun in Bern angekommen. Initiiert hat die Ausstellung die Obdachlosenhilfe in Deutschland, erklärt Hans-Ulrich Stoller vom Leitungsteam Offene Kirche Bern.
Und dort ging es darum, Leute zu finden, die das Thema Armut, Ausgrenzung gestalten. Und zwar einmal Künstler, die über die Armut Exponate gestaltet haben, Werke gemacht haben. Und dann als auch noch selber Armutsbetroffene, die ihre Werke in dieser Ausstellung zeigen.
Für Bern wurde die Ausstellung mit Werken aus der Schweiz ergänzt. Doch armutsbetroffene Künstlerinnen und Künstler zu finden, sei wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, so Hans-Ulrich Stoller. Viele Menschen hätten Hemmungen zuzugeben, dass sie von Armut betroffen sind. Rund 1/3 der ausgestellten Werke in der Heilig-Geist-Kirche stammen nun aus der Schweiz. Zum Beispiel die sogenannten Etterlinge, Kleinstplastiken der Künstlerin Olivia Etter, die selbst von Armut betroffen ist.
Und diese kleinen Figuren hat sie gemacht aus gepressten, getrockneten Blättern und Dinge, Hölzchen, die sie da gefunden hat, im Wald oder wo auch immer. Und die stellt sie wirklich ganz sorgfältig zusammen und mit großer Liebe. Und wirklich sehr filigran sind diese Etterlinge da.
In der Heilig-Geist-Kirche sind auch Werke vom renommierten Künstler Jörg Immendorf ausgestellt. Der mittlerweile verstorbene Künstler hat sich mit dem Thema Armut auseinandergesetzt und für Armutsbetroffene eingesetzt.
Das sind Bilder und dann auch eine Stele mit einer kleinen Bronzefigur. Das hat der Künstler als Oscar der Armen erklärt und er hat diesen Oscar, also diese etwa 15 cm hohe Bronzefigur, hat er zur Verfügung gestellt und solche Figuren sind verkauft worden und das Geld, der Erlös daraus, das sind ziemlich teure Figuren, hat er dann den Armutsbetroffenen für Wohnung, für ein Haus umzubauen, gegeben.
Das Thema Armut zu zeigen sei etwas Schwieriges. Die Kunstausstellung soll der Armut ein Gesicht geben und der Armut trotzen, so Hans-Ulrich Stoller.
Sich nicht einfach mit der Armut abfinden, das ist Hauptanliegen in dieser Ausstellung. Sich zeigen, sich wehren und ein Thema eben anders als mit Finanzen auszudrücken oder mit mangelndem Einkommen, sondern eben auch Kunst als Ausdrucksmittel, das man normalerweise nicht unbedingt mit Armut verbindet. Obschon es ja heißt, die Kunst geht nach Brot oder brotlosen Künstler.
Während der Ausstellung «Kunst trotzt Armut» finden in der Heilig-Geist-Kirche Kunstworkshops unter Anleitung verschiedener Künstlerinnen und Künstler statt. Diese Kreativateliers können interessierte Kunstschaffende jeweils am Dienstag und Mittwochnachmittag besuchen. Die Ausstellung dauert noch bis zum 10. April.
Rabe Info 95,6.
Die Wahlen stehen vor der Tür. Am 28. März entscheiden die Bernerinnen und Berner, wer den Kanton Bern die nächsten 4 Jahre regieren wird. Neu besetzt werden die Sitze im Grossen Rat und die 7 Regierungsratssitze. Diese und nächste Woche stellen wir im Rabe Info die Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat vor. Heute ist es Philipp Bernot von der SP, der amtierende Berner Fürsorge- und Gesundheitsdirektor. Er möchte in seinem Amt bestätigt werden und mit einer rot-grünen Mehrheit weiterregieren. Denn laut Philipp Bernot hören die Bürgerlichen den weniger Privilegierten zwar zu, rot-grün aber versuche sie auch zu verstehen. Ein Wortspiel, das auf Deutsch nicht ganz so schön töne wie auf Französisch, sagt Philipp Bernot. Wilmar Rall sprach mit ihm über seine Arbeit, seine Zukunftspläne und seine Wahlchancen.
Herr Perrin, Sie wurden 2006 von den Bernerinnen und Bernern in den Regierungsrat gewählt. 1400 Stimmen, mehr als die FDP-Kandidatin. Können Sie sich zurückerinnern, wie war dieses Gefühl damals?
Ja, ein Gefühl der Freude, weil ein Wahlkampf ist immer eine harte Arbeit und ich war zufrieden, dass die ganze Unterstützung, die ich bekam, sich gelohnt hatte.
Sie sind jetzt seit 4 Jahren Fürsorge- und Gesundheitsdirektor des Kantons Bern. Es ist eine sehr schwierige Direktion. Ich nehme jetzt das vorweg, dass es Ihnen trotzdem sehr viel Spaß macht. Was fasziniert Sie an dieser Arbeit?
Ja, das ist eine spannende Direktion, aber auch sehr herausfordernd. Gleichzeitig ist die ganze Gesundheitsdirektion eine undankbare Arbeit, weil man hört schweizweit, auch auf Bundesebene, dass keine einfache Lösung da ist und jeder weiß besser, wie man es machen könnte. Auf der anderen Seite treffe ich Leute, die in den Spitälern arbeiten, engagierte Leute, die zukunftsgerichtet arbeiten wollen und diese ganze Reformbedürfnis, das jetzt schweizweit kommt, bin ich immer dankbar, wenn ich auch Kollegen von anderen Kantonen sehe, die in die gleiche Schwierigkeit stecken wie ich. Das heißt, Kanton Bern ist nicht, wie gewisse Leute sagen, so schlecht. Nur der Kanton Bern ist sehr groß, was die flächenmäßig anbelangt, was die Bevölkerung anbelangt und das bringt noch eine Schwierigkeit dazu. Man spricht viel zu viel eigentlich von den Spitälern, man spricht nicht von den anderen Themen, die auch wichtig sind für die Gesundheitsdirektion, wie die ganze Palliativcare, das ist lanciert habe.
Was ist das genau? Können Sie das ausführen?
Das ist auch, was das Lebensende anbelangt, dass man qualitativ gute Angebote hat, wenn die Quantität sowieso in Frage gestellt wird bei terminaler Krankheit. Anstatt nur von der Sterbehilfe zu sprechen, einfach die Lebenshilfe zu sprechen, das ist der Sinn der Palliativcare, dass die Leute in Würde sterben können, auch in ihrer Umgebung. Wir haben ein Pilotprojekt lanciert in dem Kanton. Was zum Beispiel auch ein anderes Thema ist, die ganze Psychiatrie. Wir haben auch viele Reformen angepackt in diesen 4 Jahren. Also viele kleinere Projekte, die nicht so im Licht der Medien da sind und die viele Leute, die ich getroffen habe, zufrieden waren. Auf der Sozialebene, es gibt eine Revision des Sozialhilfegesetzes. Es wurde eben ganz viel Angst- und Leistungsausgleich alle Gemeinden auch Überlegungen gemacht, wie man diese Filag neu ausrichtet. Da sind enorme Riesenarbeit, die gemacht wurde. Auf der Seite, was ich im Amt gekommen bin, war das Thema Missbrauch ein großes Thema.
Dort haben Sie selber die Meinung gewechselt von ich will keine Sozialinspektoren zu ja, vielleicht brauchen wir Sozialinspektoren.
Nein, nicht unbedingt. Ich habe gesagt, ich will keinen Schnüffelstaat und dazu stehe ich immer noch. Weil ich habe gesagt, wir müssen das überprüfen, wenn es Missbrauch gibt. Und wir haben ein Pilotprojekt gemacht in verschiedenen Gemeinden mit verdeckten Ermittlungen. Nicht? Und wenn ich sage, ich will keinen Schnüffelstaat, das heißt, dass nicht jeder kann so der andere spionieren. Ich will ganz strikte Regeln für diese verdeckten Ermittlungen. Ich habe lange gearbeitet in der Psychiatrie. Ich weiß, was eine fürsorgliche Freiheitsentzug bedeutet. Da ist die gesetzliche Hürde hoch, da muss ein Regierungsstatthalter einen Entscheid treffen und ich will ähnliche Hürde für versteckte Ermittlungen, damit man den Schutz, den normale Bürger und Bürgerin hat, oder? Das ist ja ganz wichtig.
Jetzt muss ich doch nochmal zurückgehen zur Spitalfinanzierung. Das ist ja das, was das bürgerliche Lager eigentlich an Ihnen am meisten kritisiert, dass Sie dort zu wenig Schritte in die Wege geleitet haben, dass im Kanton Bern eine zu hohe Spitaldichte ist. Und Sie führen das dann darauf zurück, dass die Krankenkassenprämien in Bern überdimensional steigen im Vergleich zum Rest der Schweiz.
Ich möchte daran erinnern, dass man uns vor 3 Jahren gesagt hat von der BAG, dass die Prämien stabilisiert werden auf 2-3% Erhöhung. Jetzt hat man im Kanton Bern 11% Durchschnitt gehabt und das ist ein echter Skandal, dass man in Schweiz 9% gehabt hat. Krankenkassensystem, das Finanzierungssystem ist ziemlich krank in der Schweiz. Ich sehe zum Beispiel Kantone, die damals stark gegen die Einheitskasse waren, die jetzt eine kantonale Krankenkasse evaluieren, da in der Ostschweiz. In der Westschweiz die Ärztegesellschaft von Genf, die nicht eine linke Lager ist, will eine schweizerische Initiative lancieren, dass die Krankenkasse nicht gleichzeitig Grundversicherung und Zusatzversicherung betreiben. Das ist eine totale Blackbox, wie das passiert zwischen Grundversicherung und Zusatzversicherung. Unfallversicherung.
Wo sehen Sie da eine Lösung?
Die Lösung ist auf Bundesebene. Die ganze Kompetenz dafür, die Krankenkasse, ist auf Bundesebene. Der Kanton kann nichts dazu beitragen. Der Kanton kann nur seine Gesundheitskosten evaluieren und das auf der Spitalebene. Und ich muss sagen, die öffentlichen Spitäler im Kanton Bern haben schon große Arbeit geleistet die letzten Jahre. Wenn Sie denken zum Beispiel an SRO, die haben Hutwil umgewandelt in ein Gesundheitszentrum. Jetzt die gleiche Diskussion in Niederbipp. Was ich stolz bin, dass das Begriff Gesundheitszentrum ist jetzt implementiert. Vor 4 Jahren war das noch keine Frage. Gewisse Sachen wurde mich zum Beispiel vorgeworfen, dass ich bei Anschaffung Großgeräte nicht reagiert habe. Aber die bürgerliche Lage hat manchmal das Gedächtnis ein bisschen kurz, weil sie haben eine Planungserklärung gegeben bei dieser neuen Gesetzgebung, wo sie wollten nicht, dass meine Direktion eine Planung macht für Großgeräte. Nicht? Also bitte schön, ein bisschen Respekt zu der eigenen Entscheidung vom Großrat, dann wäre für mich ein bisschen besser. Der andere Problem ist ganz klar, ist, dass die Privatspitäler haben mit der Krankenkasse 2005 einen Vertrag gemacht, dass alle Leute, die mit Grundversicherung ins Spital gehen können. In der Versorgungsplanung haben wir gesagt, es gibt ein Potenzial zur Umlagerung von stationär zu ambulant. Also das kostet dann auch billiger. Unsere öffentlichen Spitäler haben wir das mit Leistungsverträgen, Stationärkapazitäten so ein bisschen reduzieren können. Und die Privatspitäler haben das nicht gemacht, weil die Anreize, ich hatte kein Instrument, ich hatte keine Leistungsverträge. Das heißt, jetzt können wir das nur per 2012 wechseln mit einem neuen Spitalversorgungsgesetz, das wir jetzt vorbereiten, eine neue Versorgungsplanung 11/14, das wir jetzt vorbereiten, und die politische Diskussion muss auch dann geführt werden, was wir für Instrument haben.
Der Spardruck wird in den nächsten 4 Jahren nicht nur im Gesundheitsbereich sein. An allen Ecken und Enden wird gespart aufgrund der Finanzkrise. Der Bundesrat, Bundesparlament schnürt ein Sparpaket nach dem anderen. Wenn Sie jetzt alle Direktionen ansehen, wo denken Sie, hat es noch Sparpotenzial und wo denken Sie, darf keinesfalls gespart werden?
Ich würde anders beantworten. Als ich Amt getroffen bin, war der Aufgabendialog im Gang. Und da haben wir den Schritt gemacht, mit allen Parteien, alle Produktgruppen, die wir hatten, diskutieren. Und da hat uns keine Partei gezeigt, wo wirklich ein Sparpotenzial gab. Am Anfang haben wir alle gedacht in der Regierung, ja, es gibt noch Möglichkeit. Und dann mussten wir feststellen, nein, der Zitron ist gepresst. Und wir haben gesagt, es wird eine dauernde Aufgabe bleiben, diese Aufgaben über Prüfung zu machen. 2009 haben wir gesehen, dass wegen der Finanzkrise die Steuerausfälle sind gekommen und wir haben keine Schulden gemacht letztes Jahr. Diese Übung müssen wir wieder anpacken, ab nächstes Jahr zu schauen, wo es geht. Was auf Bundesebene passiert, ist ganz klar wieder, dass die Kantone mehr Gelder auf sie zukommen. Nicht? Genau wie die KVG-Revision, einem muss man bewusst sein. Es ist bewusst entschieden worden, dass man Gelder von der Grundversicherung zu den Steuern Gelder bringt. Und in alle Kantonen gibt es mehr Ausgaben für die Gesundheit ab 2012. Nicht nur der Kanton Bern.
Zur Umweltpolitik. Das kantonale Energiegesetz wird verabschiedet, etwa so, wie Sie es auch vorgesehen haben. Was gibt es dem Kanton Bern für Potenziale, für Wachstumschancen?
Also auf einer Seite ist diese ganze Idee, dass man die erneuerbare Energie fördert und die Energieeffizienz auch fördert. Und gleichzeitig muss man sehen, dass in die ganze Energiewirtschaft, wir haben in der Schweiz 15 Jahre verloren. Wir haben die Forschung nicht genug gefördert und gleichzeitig die Wirtschaft nicht. Wir sehen das Start-up im Kanton Bern, die Top-Lösungen produzieren können für die Zukunft, für erneuerbare Energie. Und ich glaube, dieses Energiegesetz ist ein der richtige Anstoß in diese Richtung.
Es wird auch über das AKW-Neubau, Verlängerung diskutiert.
Ja, in der Regierung ist es klar. Momentan sind 4 Leute gegen einen AKW-Neubau und 3 dafür. Das haben wir auch in der Regierung gesagt, das wäre eine Arroganz, wenn nur wegen einer kleinen Mehrheit die Regierung entscheiden würde. Da muss das Volk an die Urne gehen und sagen, wo es weitergeht. Oder? Das ist für uns eine ganz klare demokratische Situation, wo das Volk sagen will, wohin führt die Reise.
Sie, Philipp Bernou, als SP-Vertreter, regieren Sie in einer Mehrheit, in einer rot-grünen Mehrheit. Sie vertreten aber gleichzeitig eine Minderheit, die französischsprachigen Bernerinnen und Berner. Was gibt Ihnen das für zusätzliche Aufgaben?
Ja, ganz klar, dass der Kanton Bern hat auch eine Verbindungsfunktion zwischen Westschweiz und Ostschweiz. Und für mich bedeutet das mehr Arbeit im Sinn, zum Beispiel ist der Kanton Bern jetzt zum ersten Mal Präsidium der Westschweiz-Kantonsregierungskonferenz. Gleichzeitig bin ich auch Mitglied der Arc Jurassien.ch mit den Kanton Waadtland, Neuenburg und Jura. Und diese Mitgliedschaften sind nicht nur ein paar nette Sitzungen zu haben, es sind wirklich Arbeit im Sinn, dass man gemeinsam ein Projekt fördern will. Man hat gesehen, dass mein Kollege in der Regierung, der Volkswirtschaftsdirektor, diese ganze Geneva Burn Area gemacht haben für die Promotion dieser Region. Es ist sicher mit Projekt verbunden. Gleichzeitig heißt es auch, dass ich zum Beispiel in der Westschweiz Gesundheits- und Sozialkonferenz bin. Gleichzeitig bin ich auch übrigens jetzt noch Präsident der Nordwestschweiz Gesundheitsdirektorkonferenz. Das bringt viel Arbeit, aber diese ganze Vernetzung ist auch für den Kanton sehr wichtig. Für die KVG-Revision kann man nicht die Probleme nur im eigenen Kanton lösen. Interkantonale Arbeit wird immer mehr nötig und wichtig. Auch das ganze Thema der Hauptstadtregion Bern. Und wir brauchen für die Hauptstadtregion Bern auch die französisch sprechende umliegende Kanton, um das zu machen.
Wie merken Sie die Sprachgrenze, die Sprachhürden in Ihrer täglichen Arbeit?
Da ist immer die Frage, ob das Nahtstellen oder Schnittstellen sind. Ich bin mehr der Meinung, dass es muss Nahtstellen sein. Als ich hier gekommen bin in meine Direktion, das war eine Direktion, die immer von einem deutschsprachigen Regierungsrat geführt wurde. Es war sehr wenig französische Kompetenz. Die habe ich aufgebaut. Dann habe ich auch ganz klar gemerkt, dass was die Kommunikation in meiner Direktion nicht die beste war. Wir geben viel Steuergelder raus und wir müssen viel mehr kommunizieren, alles was wir für gute Leistungen mit den Steuergeldern machen. Deshalb habe ich dann meine Kommunikationsbeauftragte, also einen Stabschef, engagiert, weil die Staatskanzlei, die auch französische Kompetenz hat, kann nicht alles machen und wir hatten gleichzeitig diesen Jurabericht zu evaluieren. Also ich musste auch intern jemanden haben, der mich tagtäglich, genau wie ein Generalsekretär, begleitet, nicht? Auch für dieses französisch sprechende Thema.
Sie haben in der Regierung den Jurasitz inne, der ist speziell eben fürs Berner Jura. Die Bürgerlichen zielen nun auf diesen Sitz mit Herrn Astier von der FDP. Wie denken Sie, liegen die Chancen?
Ja, also ich bin sehr optimistisch, was die Wahlchancen anbelangt. Aber es wird genau wie für meine drei anderen Kollegen drauf kommen, wie die Leute, die diese rot-grüne Mehrheit wollen, sich mobilisieren für die Wahlen. Und jetzt, wenn man sieht, was auf der bürgerlichen Seite wegen einer Spaltung eine Partei ist, die Mobilisierung mit Bundesräten, die 20, 30 Auftritte machen im Kanton Bern, was die da für Mobilisierung machen, was sie für finanzielle Mittel einstecken, dann müssen die Leute, die uns unterstützt haben vor 4 Jahren, wirklich mobilisieren, weil die Mobilisierung auf der bürgerlichen Seite ist sehr groß.
Trotzdem treten Sie mit 4 bisherigen an, Rot-Grün, ja. Die sind alle im Kanton bekannt. Ja. Denken Sie nicht, dass das auch ein Vorteil ist, wenn einen die Leute schon kennen?
Ja, meine Kinder sagen immer, wenn ich von dem spreche, man wechselt nicht ein Pferd mitten im Rennen, oder? Das ist ganz klar, habe ich auch gesagt, wieso ich mich wieder zum Wahl stelle, wieso ich eine neue Legislatur machen möchte. Es ist ganz klar für mich auch eine Verantwortungsfrage gegenüber dieser Kanton. Ich habe nach 3 Jahren endlich mal eine echte Equipe gehabt, das heißt seit einem Jahr, eine gute Vernetzung mit allen anderen Kantonen. Jetzt bin ich fit für die neue Legislatur und in Vollverantwortung für diesen Kanton, der das verdient, nicht, dass man die Projekte weiterführt. Wenn man wechselt, gibt es immer dann wieder eine Zeit der Unsicherheit. Und das hat man gemerkt vor 4 Jahren, als wir antraten für die Regierung. 4 von uns war das Neuland und das war nicht einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren für diese Regierung, auch in der Wirtschaftskrise. Wir müssen die Projekte weitermachen, weil was wir machen für den Kanton ist Vollverantwortung, sachlich, pragmatisch für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Kantons.
Der Berner Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Philipp Bernou im Gespräch mit Wilmar Hall. Am Montag stellen wir Ihnen im Rahmen unserer Serie einen weiteren Regierungsratskandidaten vor, und zwar den parteilosen Revolutionär Bruno Moser.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 12. März. Diese und alle vergangenen Infosendungen gibt's online als Podcast auf rabe.ch. In der Redaktion waren heute Wilma Rall, Ralf Stamm und Schein Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's am Montag wieder um 11 Uhr hier auf dieser Frequenz. Ich sage bis dann Tschüss und wünsche allseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe-Info Podcast.